In dieser Serie über Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit denken wir über die Spannung nach, die uns in der Bibel begegnet. Die Spannung zwischen Gesetz und Evangelium. Und ich habe in der Predigt am letzten Sonntag darüber gepredigt, dass Gesetz und Evangelium zusammenwirken. Die sind nicht zu trennen voneinander. Wir begegnen Gesetz und Evangelium im Alten Testament, im Alten Bund, und wir begegnen Gesetz und Evangelium auch im Neuen Testament und im Neuen Bund. Das sind nicht zwei total andere Dinge, als dass man sagen könnte, ja, im Alten Testament, da sind die Gesetze, und im Alten Bund, da ging es um Gesetze, da musste man etwas erfüllen, und dann musste Gott einem segnen, und man musste Opfer bringen, um gerettet zu werden. Und im Neuen Testament und im Neuen Bund, da gibt es kein Gesetz mehr, da ist Gnade und Vergebung. So einfach ist es nicht. Das habe ich letzten Sonntag darüber gepredigt, und ich möchte einfach nochmals kurz ein paar Verse vorlesen von Paulus. Im Römerbrief, das ist einer der zentralen Briefe im Neuen Testament, wo Paulus sich mit dem Thema des Gesetzes auseinandersetzt. Dort sagt er: Schaffen wir etwa das Gesetz Gottes ab, wenn wir behaupten, dass der Glaube entscheidend ist? Nein, im Gegenteil, wir bringen es überhaupt erst zur Geltung. Und dann sagt er weiter im Vers 11 im nächsten Kapitel: Denn Abrahams Beschneidung war ja gerade das äußere Zeichen und die Bestätigung dafür, dass er durch seinen Glauben Anerkennung bei Gott gefunden hatte. Und diese Anerkennung fand er, noch ehe er beschnitten war. Auf diese Weise ist Abraham zum Stammvater für alle Unbeschnittenen geworden, die allein wegen ihres Glaubens von Gott angenommen sind. Doch Abraham ist ebenso der Vater der Beschnittenen. Allerdings genügt die Beschneidung nicht, um zu seinen Nachkommen gezählt zu werden. Entscheidend ist vielmehr, dass wir seinem Beispiel folgen und denselben Glauben, den unser Vater Abraham schon vor seiner Beschneidung hatte. Und ein paar Verse weiter, im Vers 16 sagt er dann: Deshalb gilt Gottes Zusage allein dem, der glaubt. Denn was Gott versprochen hatte, sollte ein Geschenk sein. Nur so bleibt die Zusage überhaupt gültig, und zwar für alle Nachkommen von Abraham. Das sind nicht nur die Juden, die das Gesetz haben, sondern auch alle anderen Menschen, die Gott so vertrauen wie Abraham. Deshalb ist Abraham der Vater von uns allen. Paulus macht hier nochmals ganz klar deutlich: Im Alten Testament und im Alten Bund, da konnte niemand durch die Erfüllung von Gesetzen gerettet werden. Und wenn Jesus im Neuen Testament die Auseinandersetzung mit den Pharisäern hatte oder Paulus sich hier mit dem Gesetz beschäftigt, dann sagt er nicht, dass im Alten Bund dies möglich gewesen wäre, durch die Erfüllung von Gesetzen gerettet zu werden, sondern er sagt, das ist nie so gewesen, und Jesus hat sich vielmehr mit den Menschen auseinandergesetzt, die gemeint haben, das wäre möglich, obwohl es nie im Alten Bund gedacht war, dass man durch die Erfüllung der Gesetze gerettet werden kann. Das war also letzten Sonntag. Gesetz und Evangelium gehören zusammen, sie spielen irgendwie zusammen, und die sind im Alten und im Neuen Bund beides vorhanden. Heute will ich über das Gesetz nachdenken, und ich habe hier das Gesetz mal mitgenommen, so sinnbildlich. Das zeigt, das Gesetz ist ein sehr kompliziertes Konstrukt. Da sind ganz viele Gebote. Im Alten Testament, die Tora, über 600 Gebote, du sollst dies nicht, du sollst das, und wenn das passiert, dann mach dieses. Ganz komplex. Die Frage ist nun, gehört das jetzt auch einfach so eins zu eins hier in das Neue Testament, oder was machen wir mit diesem Gesetz, mit diesen vielen Gesetzen im Alten Testament? Es begegnet uns eine unglaubliche Spannung in diesem Thema. Ich habe das auf der Folie hier aufgelistet, und zwar zwei Aussagen. Eine von Jesus im Neuen Testament, als er sich über dieses Gesetz unterhalten hat. Jesus hat über dieses Gesetz gepredigt und hat Folgendes gesagt in Matthäus 5, Vers 17. Glaubt nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann sagt aber Paulus auf der anderen Seite, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wie ist das denn nun zu verstehen? Ist jetzt das Gesetz fertig? Kann man das jetzt so rübernehmen oder nicht? Das führt uns in eine unglaubliche Spannung. Was wir wissen von der letzten Predigt ist, dass hier definitiv nicht nichts ist. Also ein Gesetz ist hier. Wir wissen, Jesus sagt, ich gebe euch ein Gesetz, ein neues Gesetz. Was ist es also? Es gibt gewisse Leute, die denken, ja, das ist so, das alte Gesetz, das ist dort und das soll dort bleiben. Ich habe hier die Lösung erkannt. Es gibt das neue Gesetz, das Gesetz von Jesus Christus, Johannes 13, 34. Und sie nehmen so einen neuen Baustein hervor, die Liebe. Und sagen, die Liebe, die hat eigentlich nichts zu tun. Das ist nicht einfach ein Teil, der hier übernommen wird, sondern das ist etwas Neues. Mit Jesus ist die Liebe in Person in diese Welt gekommen und das Gesetz, das Neue im Neuen Testament, das hat überhaupt nichts mit diesem alten Gesetz zu tun. Wer so argumentiert, der muss sich die Frage stellen lassen, was hat man für ein Bild vom Alten Testament? Also das funktioniert so nicht. Es gibt andere Argumentationslinien, da sagen Menschen, gut, okay, wir müssen das Gesetz jetzt einfach übernehmen im Neuen Testament. Das gilt grundsätzlich einmal, gilt das ganze Gesetz, und ich nenne das jetzt mal das Minusprinzip. Jetzt das ganze Gesetz übernehmen und schauen, ja gut, okay, Opfergesetze, all diese, das ist relativ viel, das können wir wegnehmen, weil Jesus ist ja gestorben am Kreuz, also weg mit dem. Und dann haben wir noch viele Zivilgesetze, zum Beispiel im zweiten Mosebuch, die Kapitel 21, folgende und so weiter. All diese Zivilgesetze, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr, weil wir haben ja den Staat, der macht das, die können wir auch wegnehmen. Und dann bleibt noch irgendetwas übrig. Man kann schon so argumentieren, nein, kann man nicht. Es wird manchmal so argumentiert, die Gefahr ist, wenn man so argumentiert mit diesem Minusprinzip, dann kann es passieren, dass Menschen einem begegnen und sagen, ja Bruder, schau mal, die Opfergesetze, ja, die sind schon weg, weil Jesus ist ja gestorben, aber Shabbat Shalom, wieso feierst du am Sonntag Gottesdienst und nicht am Samstag? Hier steht doch ganz klar, wir sollen den Sabbat heiligen. Gott hat nicht den Sabbat abgeschafft, sondern nur die Opfergesetze musst du wegnehmen und dann noch die Zivilgesetze und so weiter. Aber der Sabbat, der bleibt. Das ist die große Gefahr, wenn man mit diesem Minusprinzip argumentiert. Ich denke, dass diese Argumentation auch nicht funktioniert, sondern dass wir ein neues Bild dafür brauchen. Und ich habe mir überlegt, was für ein Bild können wir nehmen, um diese Frage, die uns heute beschäftigt, die Konstanz von dem Gesetz und den Unterschied in einem Bild zu fassen. Paulus hilft uns dabei. Er hat nämlich im Hebräertext, im Römertext, den ich gelesen habe, da hat er darüber gesprochen, dass das Gesetz etwas Äußeres hat, nämlich die Beschneidung, die für etwas Inneres steht. Und diese beiden Begriffe, die haben mich auf eine Idee gebracht, nämlich das Bild zu nehmen von etwas Äußerem und etwas Innerem. Und wir wollen mit diesem Bild heute Morgen uns die Frage vor Augen führen, wie ist das jetzt mit dem Gesetz? Wir haben etwas Äußeres, das ist das Gefäß, die Beschneidung, die Paulus im Römerbrief angedeutet hat. Und er hat auch gesagt, letztendlich ging es nicht um die Beschneidung an sich, sondern um das geistliche Prinzip hinter oder in der Beschneidung. Also um das, was eigentlich bildlich gesprochen in diesem Krug drin ist. Gehen wir nochmals zurück in die Bergpredigt, wo Jesus über das Gesetz im Alten Testament nachdenkt. Dort steht in Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jetzt ist sehr interessant, Jesus benutzt hier zwei Begriffe, und zwar auflösen und erfüllen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Du kannst dir vorstellen, wenn eine Firma einen Vertrag macht. Ich habe das auf der nächsten Folie, Fall 1. Eine Firma macht einen Vertrag mit einem Partner, und wenn die Firma seine Verpflichtungen in diesem Vertrag nicht einhält, dann wird dieser Vertrag aufgelöst und er ist nicht mehr gültig. Im Fall 2, wenn eine Firma einen Vertrag macht mit einem Partner und er erfüllt den Inhalt des Vertrages, dann ist der Vertrag erfüllt, aber der Vertrag ist auch nicht mehr gültig, weil das, was der Vertrag wollte oder was darin versprochen wurde, wurde ausgeführt. Jesus benutzt diese beiden Begriffe, ich habe nicht das Gesetz aufgelöst, sondern ich habe das Gesetz erfüllt. In beiden Fällen ist das Gesetz in seiner äußeren Form, wie wir es hier sehen, nicht mehr gültig. Wenn Jesus sagt, ich habe das Gesetz erfüllt, ist das Gesetz in seinen äußeren Formen nicht mehr gültig. Und deshalb funktioniert das Minusprinzip nicht. Wir können nicht einfach das Gesetz jetzt vom alten Bund übernehmen in den neuen und einfach versuchen, die Dinge wegzunehmen, die wir denken, die haben sich erfüllt. Nein, ganz grundsätzlich ist hier Jesus radikal und sagt, ich habe alles erfüllt. Das ganze Gesetz habe ich erfüllt und deshalb ist das ganze Gesetz in seiner äußeren Form zunächst einmal nicht mehr gültig. Die Frage ist nur, hat Jesus das Gesetz erfüllt oder nicht? Und das zeigt uns das Neue Testament, dass Jesus das hat. Jesus hat jedes Gebot dieser Tora, dieser über 600 Gebote, er hat keines davon einfach aufgelöst. Gesagt, ja, das gilt jetzt nicht mehr, da kann ich jetzt einfach drüber hinweggehen. Jesus hat auch nie zum Beispiel den Sabbat gebrochen. Das ist ja eine Diskussion, hat Jesus den Sabbat gebrochen oder nicht? Wer das interessiert, ich lade euch ganz herzlich ein, wir wollen miteinander in eine Diskussion kommen. Der Stammitisch nach der Predigt, ich werde dort sein. Wenn du wissen willst, warum ich denke, dass Jesus das Sabbatgebot nie gebrochen hat, herzlich willkommen dann auf der Galerie. Jesus hat keines dieser äußeren Gebote jemals auf dieser Welt gebrochen. Er hat sie alle erfüllt. Ja, Jesus hat sogar noch mehr als das. Jesus hat nicht nur die äußeren Gesetze erfüllt, sondern er hat auch den inneren Sinn erfüllt. Ich lese euch eine Stelle aus dem Markus-Evangelium. Markus Kapitel 17, Verse 18. Selbst ihr habt es immer noch nicht begriffen, erwiderte Jesus. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn vor Gott nicht verunreinigen kann? Und jetzt spricht Jesus natürlich auf Reinheitsgebote an aus dem Alten Testament. Ihr dürft dies nicht essen, ihr sollt das nicht tun. Und Jesus sagt, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Wisst ihr nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn vor Gott nicht verunreinigt? Jesus sagt, es geht nicht um das Äußere. Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein. Es kommt in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärt Jesus alle Speisen für rein. Und er fügt noch hinzu, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Danke, Jürg, für dein Beispiel. Dort, wo es geht, dein Vater hat wahrscheinlich auf deine innere Motivation angespielt. Das war entscheidend, als du vor der Frage standest, gehe ich in die Disco. Das Disco-Gehen hat dich nicht unrein gemacht, sondern die innere Motivation. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott unrein. Und das tiefste innere Wesen des Gesetzes hat Jesus erfüllt. Jesus hat das ganze Gesetz erfüllt. Jesus hat sogar die Forderungen im Gesetz erfüllt. Wenn im alten Bund ein Mensch das Gesetz gebrochen hat, musste er opfern und da musste Blut fließen, da musste ein Tier sterben. Und weil wir letztes Mal gesehen haben, Gott in zwei Vertragsparteien durch diese Tiere hindurchgegangen ist, also den Menschen vertreten hat, hat Gott auch selbst sich als Opfer hingegeben, damit wir gereinigt werden von unseren Sünden. Jesus hat sogar die Konsequenz für den Bruch des alten Bundes getragen. Jesus hat das Gesetz in ganzer Fülle erledigt. Also können wir das Gesetz wirklich einmal zur Seite tun in seiner äußeren Form und ich behalte mal das Innere in diesem Gesetz noch übrig. Es hat mich viel gekostet, dieser Schritt, ich hatte immer Respekt, aber Jesus hat es gesagt, auch Paulus, wirklich diese äußeren Formen, die können wir wegtun. Aber was ist mit dem Inneren, dem Wesen des Gesetzes? Das hat Jesus definiert. Mit dem Kommen von Jesus Christus und seinem Leben, seinem Sterben, und darüber wird Daniel nächsten Sonntag predigen, wie die Liebe, das Wesen des Gesetzes, das hat Jesus definiert durch sein Leben, durch seine Hingabe. Und wenn wir sein Leben betrachten, das Leben von Jesus und die Schriften des Neuen Testamentes betrachten, dann merken wir, was die Essenz, das Wesen ist, das in diesem Gesetz im Alten Testament vorhanden war. Und das ist nicht einfach weg. Und jetzt kommen wir zur Frage, was ist dann im Neuen Testament noch vorhanden? Im Neuen Testament, das haben wir in der ersten Predigt gesehen, gibt es auch eine äußere Form. Die begegnet uns im Neuen Testament, in den Geboten, in den Texten. Das ist aber nicht mehr so groß, es ist ein kleineres Gefäß, das sind nicht mehr so viele Gebote. Und in diesen Geboten im Neuen Testament sind übrigens 9 der 10 Gebote, werden bestätigt im Neuen Testament. In diesen Geboten im Neuen Testament weht derselbe Geist, der die Gesetze im Alten Testament gegeben hat, weht im Neuen Testament. Das ist nicht etwas Neues. Es sind weniger, viel weniger, es sind nicht mehr über 600 Gebote. Das ist etwas Entscheidendes, was passiert ist. Das ist einer der ganz zentralen Unterschiede zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Und dann ist etwas Zweites noch passiert. Jeremia hat viel davon gesprochen und auch andere Propheten. Gott wird am Ende der Zeit das Gesetz in unsere Herzen schreiben. Im Alten Testament war das Gesetz das innere Wesen in diesem äußeren Buchstaben. All diesen vielen Geboten, die waren nicht schlecht an sich. Aber die Leute, die haben das innere Wesen nur so indirekt gesehen. Und mit Jesus wird es klar. Aber sie hatten nur diesen Buchstaben, das äußere Gefäß, die Formulierung, du sollst nicht töten und so weiter. Aber das Problem war, dass dieses Gesetz und der Geist in diesem Gesetz nicht in ihnen lebt. Und im Neuen Testament ist nun derselbe Geist, der in den Geboten und im Neuen Testament steht, nicht mehr nur im Neuen Testament in den Buchstaben, sondern lange habe ich lange darauf gewartet, sondern auch in uns. Derselbe Geist ist in uns. Und wir sehen, wir haben nicht mehr diese Vielzahl an Geboten, in denen derselbe Geist ist, sondern es ist sehr bescheiden worden im Neuen Testament. Aber wir haben noch Gebote. Und das führt uns jetzt mitten in diese Thematik von dieser Serie. Ich nenne das jetzt mal ethische Entscheidungen treffen. Wir haben ja den Titel gegeben, Jenseits von Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Im Alten Testament, da wurde ganz viel immer wieder neu Gesetz gegeben. Da gab es eine neue Situation und die Juden, die Israeliten, die haben sich gedacht, ja, was bedeutet denn jetzt, in diesem Fall, was muss ich jetzt tun? Und dann hat Mose wieder ein neues Gebot gegeben und dann kam eine neue Situation, zum Beispiel 5. Buch Mose, sie standen jetzt vor dem Einzug ins verheißene Land und dann hat Mose wieder neue Gebote gegeben für diese neue Situation. Und im Neuen Testament funktioniert es etwas anders. Gott hat uns eine kleine Anzahl von Geboten gegeben. Wir haben mit Jesus die Essenz verstanden, die Liebe durch sein Leben und Sterben. Wir haben den Geist Gottes in uns. Und jetzt dürfen wir ethische Entscheide treffen. Wenn wir jetzt, wie die Israeliten im Alten Testament, in Situationen kommen, wo die Bibel gar nichts dazu sagt, dann dürfen wir Entscheidungen treffen. Und Daniel hat das eingeleitet, diese Serie mit diesem Bild vom Puzzle. Und ich habe versucht, für heute mal diese Puzzleteile, die ich bis heute verstanden habe, zusammenzutragen auf der nächsten Folie. Und ich habe mal versucht, so das Bild zu zeichnen, wie ich im Moment das Ganze verstehe. Wir dürfen mit der Kraft des Heiligen Geistes gemäß der Heiligen Schrift im Wesen, im Wissen um die bleibende Vergebungsbedürftigkeit und die bleibende Erlösungsbedürftigkeit mutig ethische Entscheide treffen, bei denen wir das Wesen und die geistlichen Prinzipien des Gesetzes auf den konkreten Einzelfall anwenden und so eine gute Balance zwischen Gesetz und Evangelium halten. Tönt jetzt sehr kompliziert und sind ganz viele Puzzleteile hier drin. Ich möchte das zum Abschluss noch versuchen, mit diesem Bild nochmals zu zeigen vom ersten Sonntag. Dieses Brett, habe ich ja gesagt, steht für mich so für Gesetz und Evangelium. Und die Herausforderung dieser Serie und für uns, für mein Leben, wenn wir in Situationen kommen, ist genau folgende. Da komme ich in eine neue Situation. Ich weiß nicht, was muss ich jetzt tun? Was ist der Wille Gottes? Dann habe ich hier die Heilige Schrift fett markiert. Das ist für mich immer das Erste. Ich schaue ins Neue Testament und sehe, gibt es da irgendwelche Vorschriften? Gibt es da etwas, was Jesus mir sagt? Wenn nicht, dann ist es für mich an der Zeit, mit dem Heiligen Geist, der ja das Wesen im Neuen Testament, das ja auch in mir ist, mit diesem Heiligen Geist Entscheidungen zu treffen für eine aktuelle Situation. Und dabei immer zu berücksichtigen, ich habe das markiert, Vergebungsbedürftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit. Wir kommen manchmal in Situationen, da ist es, vielleicht ist es äußerlich klar, wir haben eine Vorgabe, ein äußeres Gefäß und wir denken vielleicht auch, wir haben verstanden, was jetzt vom Wesen her zu tun ist in dieser Situation, aber das sind nicht die einzigen Faktoren. Wir haben es dann vielleicht mit einem Menschen zu tun, der braucht Vergebung, der ist noch unvollkommen, wir sind unvollkommen. Und wir müssen versuchen, in dieser Situation das Wesen von Jesus Christus, der Liebe, anzuwenden auf einen Einzelfall. Und ich habe dort noch 4 Punkte aufgeführt aus einer Liste der Uni Zürich für ethische Entscheidungsprozesse. Harte Fakten auflisten. Ich denke, das ist sehr wichtig, die Situation zu beurteilen, Menschen zu begegnen, wenn wir eine ethische Frage zu treffen haben, ja, wie sieht das aus? Wie ist sein Familienhintergrund? Wo kommt er her? Was hat er mitbekommen auf seinem Lebensweg? Wie sind vielleicht seine finanziellen Verhältnisse? Hat er vielleicht gestohlen, weil er arm ist? Die Stakeholder identifizieren, ist für mich auch sehr wichtig. Was sind für Interessen hier? Dein Beispiel mit der Disco, da waren deine Interessen hier, da waren die Interessen der Eltern, und das hat auch sehr viel mit Kontext zu tun. Der kann sich auch ändern. Und wir sehen, ihr müsst das nicht auswendig lernen, ihr könnt das auch fotografieren. Zeigt es bleibt einfach. Ich habe mir gewünscht für diese Serie, dass ich so einen Zweisätzer formulieren könnte, den dann alle auswendig lernen. Aber es ist nicht so einfach. Ich glaube, in die Schwierigkeit oder die Kunst wird sein, eine gute Balance zu finden, die Schrift zu studieren im Neuen Testament, zu sehen, wo hat Gott Dinge gegeben, vorgegeben, Gesetze, an die wir uns halten, die gut sind, die Leben bringen, die Leben schaffen. Dann gibt es Situationen, die können wir nicht an der Bibel prüfen, aber wir haben Jesus, wir haben sein Leben, wir wissen, was Liebe ist. Wir können dieses Prinzip anwenden. Ja, manchmal haut sie es auf den Latz. Wir können dieses Prinzip anwenden auf diesen Einzelfall. Und dabei brauchen wir immer die Führung vom Heiligen Geist. Nicht in jeder Situation ist dieselbe Handlung die richtige, weil der Kontext sieht auch ganz anders aus. Andere Hard Facts. Geltendes Recht ist auch richtig zu berücksichtigen. Und das hoffen wir und für das bete ich auch, dass wir das schaffen, dass wir eine gute Balance schaffen. Und ich möchte euch zum Abschluss eine Textstelle lesen aus dem Hebräerbrief. Der Verfasser setzt sich dort nochmals mit diesem Alten Testament auseinander. Und er sagt dort, das Gesetz des alten Bundes war lediglich ein matter Abglanz und ein Vorgeschmack all dessen, was Gott für uns bereithält. Es brachte uns noch nicht in eine enge Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, die Gemeinschaft mit Gott, verbunden sein mit Gott. Und das bedeutet, die Schrift studieren, das bedeutet, sich führen lassen vom Heiligen Geist, dasselbe Wesen, das im Neuen Testament und in den Gesetzen des Alten Testamentes ist. Beziehung bedeutet auch, mit den Menschen in Beziehung zu sein, nahe zu sein. Wenn wir den Kontext nicht beachten mit Menschen, die Situationen, die Hard Facts nicht anschauen, dann kann es passieren, dass wir schnell gesetzlich werden, hart werden, verurteilen. Und das ist das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen eine gute Balance finden in unserer Begegnung mit Menschen zwischen Gesetz und Evangelium. Und dafür möchte ich zum Schluss beten. Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist und Liebe definiert hast, ein für allemal. Jesus, und ich bete für uns in der Stammi, dass dein Geist, Jesus Christus, uns zutiefst erfüllt. Dass deine Liebe uns erfüllt. Dass wir handeln dürfen, wie du gehandelt hast. Dass das uns zutiefst antreibt. Danke, Jesus, hast du vorgelebt, was Liebe bedeutet. In Bezug auf dein Verhältnis zum Vater im Himmel, aber auch in Bezug auf uns. Du hast dich verschenkt, du hast dich erniedrigt, du hast dich hingegeben. Du warst sanftmütig, geduldig, barmherzig. Danke, dass dieser Geist in unseren Herzen wehen darf und Raum einnehmen kann. Und danke, dass du uns fähig machst, dein Wort zu verstehen, auch das Neue Testament zu begreifen, zu verstehen. Und ich bitte auch, dass wir uns dir unterordnen in unserer Auflehnung, die immer wieder auch hochkommt. Ja, Gott, du darfst mir sagen, was gut ist. Auch im Neuen Bund, auch im Neuen Testament. Du hast das Recht. Danke, dass du uns führst, durch deinen Heiligen Geist gute Entscheidungen zu treffen, mutige Entscheidungen zu treffen, in konkrete Einzelsituationen hinein. Und danke, dass du uns auch gnädig bist, wenn wir die Balance verlieren zwischen Gesetz und Evangelium. Wenn wir Fehler machen in der Begegnung mit Menschen, danke, dass dann deine Gnade und deine Barmherzigkeit gilt für uns. Jesus, ich bitte dich, dass du uns tiefer führst in dieser ganzen Frage im weiteren Verlauf der Serie. Und ich möchte auch jetzt beten für den nächsten Sonntag, wenn wir auf dich blicken, Jesus. Amen.